zum Einstieg einfach auch nochmal Danke sagen. Schön, dass ich wieder hier sein darf, wieder einmal. Und viele Grüße auch von meiner Frau, die sich in der Reihe der Kranken mit eingereiht hat, leider. Aber auch ganz liebe Grüße von uns als Schwestergemeinde, wenn man so will, ja, der EFG in Wendelstein. Wir sind momentan in Wendelstein in einem spannenden, nennen wir es mal, Entwicklungsprozess, wo wir merken, in zwei Bereichen will Gott Veränderung und passiert gerade Veränderung. Das eine ist, dass wir dabei sind, ein missionarisches Herz zu entwickeln. Also ja, wir stehen da noch am Anfang und gleichzeitig merken wir, wie Gott an vielen kleinen Stellschrauben Dinge verändert, Menschen einfach auch zu uns in die Gemeinde schickt oder Kontakte, Beziehungen herstellt, und das ist total wertvoll. Und das Zweite, was wir merken, ist, dass es nicht so sehr um Programm oder Organisation geht, sondern darum, den Glauben des Einzelnen ganz persönlich zu stärken und ihn in seinem Leben, Hingabe an Jesus Christus zu ermutigen. Und auch das ist ein spannender Prozess, und ich freue mich, dass ich an diesen beiden Projekten als Gemeindereferent ja mitbeteiligt sein darf und sehen darf, wie Gott da uns gebraucht, um in kleinen Schritten, manchmal wünschen wir uns große Veränderungen, aber Gott sagt, nein, lieber kleine Schritte, die dann ein gutes Fundament geben und dann auch gute Weichen für die Zukunft stellen. Ich habe uns ein Thema, eine Predigt, einen Gedanken mitgebracht, von dem ich ja eigentlich der Überzeugung bin, dass Gott den gebrauchen will, um heute zu uns zu sprechen, um heute uns, und ich schließe mich da ganz bewusst mit ein, uns etwas mitzugeben, was vor allem eben unseren Glauben auch ermutigen soll und ja, vielleicht uns auch neu motivieren und neu ausrüsten soll. Ist immer schwierig, so eine Überschrift zu wählen über eine Predigt, weil oft so viele Facetten eine Rolle spielen und natürlich es dann auch so ist, dass jeder von uns etwas anderes mit herausnimmt, weil wir an ganz unterschiedlichen Lebenspunkten stehen. Jeder von uns hat eine ganz andere Herausforderungen, in denen er ist, ganz andere Erfahrungen, ganz unterschiedliche Berufungen. Und trotzdem schafft es Gott immer wieder durch Predigten, durch eine Predigt zu jedem von uns zu sprechen. Und ich finde es immer genial, wenn Gott so etwas bewirkt. Ich würde die Predigt überschreiben mit dem Titel, was verstanden die Jünger damals unter Glauben? Also die Herausforderung ist ja immer wieder, dass wir auch, wenn es um, nennen wir es mal so, geistliche Dinge, wenn es also um geistliche, um Glaubensdinge geht, dass wir ganz schnell an dem Punkt sind, Dinge so zu interpretieren, wie wir sie verstehen, wie wir das vielleicht von klein auf gewohnt sind. Und das spielt beispielsweise bei dem Wort Glauben auch eine ganz wichtige Rolle. Ich könnte jetzt rumfragen und ich würde überzeugt sein, dass nicht jeder von euch, wenn ich frage, was ist Glaube für dich, wie verstehst du Glaube aus der Sicht der Bibel, dass nicht jeder von uns genau den gleichen Satz sagen würde, sondern dass für jeden von uns unterschiedliche Facetten, Aspekte und auch Erfahrungen eine Rolle spielen. Und so würden wir, wenn wir alles zusammentragen, so ein sehr großes Bild, und das ist gut und wertvoll, ein sehr großes Bild über dieses Wort Glauben bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich habt ihr das sicher schon gemacht, wenn ihr mit Menschen mal gesprochen habt, die Jesus nicht nachfolgen, und wenn man denen mal die Frage stellt, glaubst du an Jesus, dann kriegen wir ganz, ganz schnell ja auch die Antwort, na ja, klar glaube ich an Jesus. Also da spricht schon viel dafür, dass der mal gelebt hat. Und trotzdem merken wir immer wieder, dass da, obwohl Menschen sagen, sie glauben an Jesus, unter Glauben dann doch etwas ganz anderes verstehen, als wir von der Bibel her sehen können. Und ich möchte uns heute in dem ersten Teil so ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Verständnis, was hat es für die Menschen damals bedeutet, wenn Jesus vom Glauben gesprochen hat, und dann mit hineinnehmen in einfach praktische Dinge, was für Auswirkungen kann das, darf das, sollte das vielleicht auch in unseren Alltag haben. Wie gesagt, die Frage ist,
wie definiere ich, wie definierst du dieses Wort Glauben? Definierst du es so, dass du sagst, okay, ich bin halt groß geworden mit einem gewissen Verständnis, oder fundiert deine Definition auf der Bibel anhand dem Wort Gottes? Und da gibt es ja, das kennen wir glaube ich alle, im Hebräerbrief so eine sehr wertvolle, grundlegende Aussage. Und der Text lautet: Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Vielleicht steht es bei euch in der Übersetzung etwas anders. Es gibt ja auch eine Vielfalt von Übersetzungen, aber das ist eine Übersetzung, die dem griechischen Grundgedanken, um den es geht, sehr, sehr nahe kommt. Und zwar geht es darum, dass der Autor des Hebräerbriefs, aus meiner Sicht war es Paulus, der diktiert hat, aber das ist nicht so entscheidend, der Autor des Hebräerbriefs deutlich machen will, dass der Glaube eine tiefe Überzeugung ist. Also wir haben ja in der Welt so die Definition, Glauben heißt nichts wissen. Also wenn ich etwas glaube, ich glaube, morgen ist das Wetter auch schön, dann bedeutet es letzten Endes, es kann auch anders kommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Und das überträgt sich vom Unterbewusstsein vielleicht manchmal sogar auch in unser Verständnis von Glauben. Ja, ich muss an Gott glauben, weil sicher sein kann ich mir hier nicht. Ich hoffe mal, das ist keine Definition von euch. Aber so definieren viele das Thema, das Wort Glauben. Aber wenn man das Wort vom Griechischen hernimmt, das hier mit Glaube übersetzt ist, dann heißt dieses Wort Pistis. Und Pistis bedeutet eigentlich noch was anderes. Es bedeutet Treue oder es bedeutet absolutes Vertrauen. Das heißt, man kann es auch übersetzen, wenn man von dem Wort Glauben spricht. Glauben bedeutet, ich verlasse mich auf, ich binde meine Existenz an, ich bin treu jemandem gegenüber. Also es geht bei diesem Wort um Vertrauen, um Gehorsam und Treue. Schlagt einfach mal, wenn ihr zu Hause wollt, jetzt müsst ihr es nicht machen, bei Wikipedia nach und googelt mal Glaube aus biblischer Sicht. Da ist es sehr gut aufgelistet, was das Wort Glauben eigentlich im griechischen Sinne, Pistis im griechischen Sinne bedeutet. Und das ist schon ein großer Unterschied. Genau, ich habe es hier, danke. Und das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was die Welt oft unter Glauben versteht. Der Glaube ist also vor allem eine Einstellung einer anderen Person gegenüber. Und das wird noch an einem anderen praktischen Punkt, der damals eine sehr große Rolle gespielt hat, der uns heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das wird an einem anderen praktischen Punkt sehr deutlich. Denn Glaube hat für die Menschen damals eine große Rolle gespielt in dem Verhältnis zu dem König oder zum Fürsten, dem sie untertänig waren. Wir leben ja in einer anderen Regierungsform. Wir können jetzt über die Politik aktuell denken, wie wir wollen. Aber damals war ja eine Monarchie eigentlich die Regierungsform. Es war ein Herrscher, der das absolute Sagen hatte und das Volk hatte keine Wahlmöglichkeiten. Und dann gab es etwas, wenn der Herrscher zum Beispiel entschieden hatte zu sagen, okay, ich führe jetzt Krieg gegen eine andere Nation, wir müssen uns verteidigen oder wie auch immer, dann ist eines passiert. Dann hat der Herrscher sein Volk, seine Untertanen geholt, Männer natürlich dann, weil es um Soldaten ging, und sie mussten etwas machen. Sie mussten, wer von euch waren bei der Bundeswehr? Okay, pass mal auf, vielleicht erinnerst du dich dran, es ist ein paar Wochen her, glaube ich, Günther. Was war ganz am Anfang deiner Bundeswehrzeit? Da gab es, ich war nie bei der Bundeswehr, aber ich glaube, es gab bei dir so ein besonderes Event, es war sehr feierlich und da wart ihr dann wahrscheinlich so als Einheit dagestanden und kannst du das so beschreiben? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, auf die Vereidigung wahrscheinlich.
Genau, und worum ging es bei der Vereidigung?
Ja, dass man eben
Genau, genau. Das, und genau das ist eigentlich das, was die Menschen damals auch unter Glaube verstanden haben. Das heißt, es war eine Vereidigung auf den Herrscher hin. Glaube hat für die Menschen damals bedeutet, also dieses Wort Pistis hat für die Menschen damals bedeutet, ich schwöre meinem König die Treue. Er ist der, der das absolute Sagen hat. Er ist der, der die Befehle gibt. Und ich bin der, der sie für ihn ausübt und ausführt. Und letzten Endes, zusammengefasst, war ja das, man konnte vom Sinn her sagen, komme, was wolle, egal was du befiehlst, König, wir folgen dir. Das war das, was die Menschen damals verstanden haben, wenn es um dieses Wort Glauben, also im Griechischen Pistis, gegangen ist. Sie wussten, dass wenn der König befiehlt, dann ist das Autorität. Dann bedeutet das, dass ich das umsetzen muss. Dann habe ich nicht die Wahl zu entscheiden, liegt mir das oder gefällt mir das oder wie auch immer, sondern er ist die Autorität und was er mir sagt, muss ich glauben, muss ich umsetzen. Glaube hat also ganz viel mit Hingabe zu tun. Und wir, so merke ich das bei mir manchmal, bei uns schwingt es doch eher damit so, halte ich es für möglich? Oder eben dieses, was kognitiv im Kopf passiert. Glaube ich etwas, denke ich, dass es möglich ist oder so? Nein, der biblische Glaube geht, da geht es um Hingabe, um Gehorsam. Und das merken wir immer wieder, wenn wir zum Beispiel im Hebräerbrief so ein Stückchen weitergehen, das nächste Bild vielleicht schon. Wenn wir im Hebräerbrief weitergehen, ihr werdet ihn nicht erkennen, aber es soll Abraham sein. Abraham ist unterwegs mit seiner Frau ins verheißene Land. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal Gedanken gemacht habt, wie das mit dieser Berufung von Abraham gelaufen ist. Abraham hat in einer der angesehensten Städte der damaligen Zeit gelebt, in Ur in Chaldäa. Und in dieser Region gab es einen Grundgedanken. Da gab es nämlich eine Bevölkerungs- oder eine Zweiklassengesellschaft. Da gab es die Upper Class, die bessere Klasse. Und das waren diejenigen, die in den Städten gewohnt haben. Die waren angesehen, die waren was Besonderes. Und dann gab es so, naja, die Nomaden, die da rumgezogen sind mit ihren Viechern und die waren eigentlich von den Stadtbevölkerungen verachtet. Und wenn du etwas im Leben erreichen wolltest, dann hast du danach gestrebt, in einer Stadt zu leben, ein festes Haus zu haben und zu dieser höheren Klasse zu kommen. So, und Abraham lebte in dieser höheren Klasse. Er war also einer der angeseheneren Leute. Wir wissen ja, dass er ziemlich wohlhabend war. Und plötzlich sagt ein Gott, den er eigentlich gar nicht kennt, die Bibel verrät uns auch, dass Abraham eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt sogar Götzendiener war. Er hatte den Mondgott unter anderem angebetet. Und plötzlich sagt ein Gott, den er zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht richtig gekannt hat, ich habe mit dir einen Plan. Zieh aus dieser Stadt raus und geh zu einem Ort hin, den ich dir erst noch zeigen werde. So. Abraham hat also keine Karte gekriegt, in der Gott gezeigt hat, guck mal, das ist der, da sollst du hingehen. Ich habe hier ein paar tolle Fotos. Das ist ein optimales Land. Da gibt es eine riesen tolle Sache, die dich erwartet. Nein, Gott hat ihm lediglich gesagt, ich möchte, dass du alles aufgibst, dass du sogar deine Familie zurücklässt, das hat er dummerweise nicht gemacht und hat ihm viele Probleme eingebracht. Und dass du dann in dieses verheißene Land gehst, unterwegs werde ich dir zeigen, wo das liegt. Und die Bibel nennt die Reaktion von Abraham, das ist Glaube. Was war seine Reaktion? Er hat alles aufgegeben, was ihm eigentlich sozial irgendwo wichtig war. Er war bereit, ja, wir würden heute sagen, ins Blaue hinein, ohne einen großen Plan, ohne große Sicherheiten loszuziehen. Und er war bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn er in dem Bezug keine Sicherheiten hatte. Er hatte ja niemanden, von dem er glauben lernen konnte. Ich finde es total spannend, wie Abraham diesen Weg genommen hat und im Hebräerbrief dann eines der großen Vorbilder für uns geworden ist für den Glauben. Und was war dieses Vorbild? Er ist losgezogen. Er hat Gott gehorcht, ohne Sicherheiten zu haben, ohne zu wissen, was kommt im Genauen jetzt auf mich zu. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Wenn Gott zu dir kommen würde und sagen würde, gib alles auf, geh los, ich habe einen Weg für dich, unterwegs wirst du erfahren, was das genau für dein Leben bedeutet. Das passt doch eigentlich gar nicht zu unserem Lebensstil. Glaube ist aber trotzdem zu gehen. Eine sehr interessante weitere Stelle entdecken wir im Römerbrief. Genau. Da geht es nämlich um die Frage, wie wächst denn so ein Glaube? Wie entsteht er und wie kann er größer werden? Ihr erinnert euch bestimmt, dass die Jünger immer wieder mal die Frage gestellt haben, und nicht nur die Jünger, auch andere Menschen, Herr, mehre unseren Glauben, stärke unseren Glauben. Und wir wissen alle, dass wir das für unser Leben immer wieder auch brauchen. Dass unser persönlicher Glaube, unser Vertrauen, unsere Hingabe an Gott gestärkt wird. Weil wir eben oft Umständen auch ausgesetzt sind, Gedanken, Sorgen, Ängsten, was auch immer, die unseren Glauben die Kraft nehmen. Und die Luther-Übersetzung, das ist wahrscheinlich die bekannteste Übersetzung, die wir über diesen Vers Römer 10, Vers 17 kennen, die sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und oft sagt man dann, die Konsequenz ist, hör dir viele Predigten an und dann wird dein Glaube automatisch wachsen. Auch da hilft es uns, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was Paulus eigentlich wörtlich gemeint hat. Weil Paulus geht da noch viel tiefer. Er sagt, es ist also nicht nur einfach so ein Mechanismus. Ja, es ist gut, gute Predigten und viele Predigten zu hören. Aber Glaube entsteht und wächst eigentlich durch noch etwas anderes. Und so könnte man diesen Vers vom Griechischen her wörtlich übersetzen. So kommt der Glaube aus dem, was man hört. Und das, was man hört, durch das, was Jesus hineinspricht. Also durch das Hineinsprechen. Die Betonung, oder andersrum gesagt, das Wort Gottes, da gibt es zwei verschiedene griechische Definitionen, die uns helfen sollen zu erkennen, in welche Richtung es geht. Das eine ist, was wir ganz klar eben kennen, dieses Wort Logos. Am Anfang war das Logos, war das Wort. Und das ist also eine klare, für immer feststehende Aussage Gottes. Wenn du, die Bibel ist unser Logos, das ist unser Schwarz auf Weiß. Da hat Gott uns Gott sei Dank Schwarz auf Weiß gezeigt, was ihm wichtig ist und was er uns zu sagen hat. Aber die Bibel kennt noch ein anderes Wort für Wort. Und das ist dieses Wort Rhema. Und das bedeutet das Wort, das Leben gibt. Und zum Beispiel ist es so, dass wir in der, das kennt ihr nämlich alle, man liest in der Bibel, man liest im Logos und plötzlich spricht euch ein Bibelvers ganz besonders an. Und dann wird dieser, aus Gottes Sicht, dieser Logos zum Rhema. Dann spricht er in dein Leben hinein und setzt dich in Bewegung. In Bewegung, indem er dich tröstet, dir zeigt, was Gott will, dich vielleicht korrigiert und dir deutlich macht, stimmt, da muss ich was ändern. Und immer dann, wenn Gott anfängt, seinem Wort eine lebendige, lebensspendende Kraft zu geben, dann kommt, passiert dieses Rhema in dein und mein Leben hinein. Und das ist genau das, was Paulus sagen will. Der Glaube kommt, wenn Gott die Möglichkeit hat, in dein Leben hineinzusprechen und du es ernst nimmst und bereit bist, dich davon in Bewegung zu setzen. Das ist das, was dich im Glauben, im Vertrauen zu Gott stärken wird. Sehen wir doch auf die Glaubenshelden des Alten Testamentes. Genau das war doch das, was bei Abraham passiert ist. Er hätte sich jetzt freuen können und zu seinen Freunden gehen können. Gott hat zu mir gesprochen und ich werde es meinen Enkeln und Urenkeln noch erzählen. Gott hat zu mir gesprochen. Das wäre kein Glaube gewesen, sich allein an dem festzuhalten, dass er halt mal von Gott was gehört hat. Der Glaube wurde lebendig, als er sich in Bewegung gesetzt hat, losgezogen ist. Und genau das möchte Gott auch bei uns. Er möchte in dein und mein Leben hineinsprechen, ganz, ganz oft durch das Logos, durch das Wort Gottes, durch die Bibel und dich und mich in Bewegung setzen, damit der Glaube lebendig werden kann in deinem und meinem Leben. Und der Vers Johannes 3, 36 unterstreicht das auch nochmal. Da sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Was für eine Verheißung. Nicht der hat die Hoffnung auf oder wie auch immer. Kein Konjunktiv, eine Tatsache. Wer den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Aber jetzt definiert Jesus das nochmal andersrum und hilft uns besser zu verstehen, was er unter Glaube versteht. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaube bedeutet, dem zu gehorchen, was Jesus sagt. Glaube ist eben nicht dieses Wissen, was alles in der Bibel steht, sondern Glaube ist dann lebendig, wenn ich anfange, das, was Gott mir gesagt hat, was Jesus mir gesagt hat, umzusetzen. Dann wird Glaube lebendig. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, aber in meinem Leben verändert sich nichts, ich höre also nicht auf das, was Jesus mir sagt und kümmere mich nicht darum, was er überhaupt will, dann lebe ich nicht im Glauben, sondern in einer Illusion. Glaube, denkt an dieses griechische Wort, bedeutet treu sein, jemanden die Treue zu geloben, sich ihm zur Verfügung zu stellen, hinzugeben. Herr, ich folge dir, aber bitte nur soweit ich es gut finde und es für mich angenehm ist. Das ist eben kein Glaube. Lasst uns diesen Gehorsam Jesu noch ein bisschen genauer ansehen. Wie ist es, wenn du das Wort Gehorsam hörst? Dieses Wort löst ja in jedem von uns auch ganz unterschiedliche Gedanken aus. Bei dem einen stehen vielleicht gleich so Nackenhaare auf, gehorchen wollen. Ich will mich nicht von irgendjemandem bestimmen oder manipulieren lassen. Und ich glaube, jeder von uns hat Situationen oder Menschen erlebt, die in sein Leben hinein diktiert gesprochen haben und wo wir das als sehr, sehr unangenehm und schmerzhaft empfunden haben. Wir haben ganz oft mit Autoritäten ein Problem und das macht es für uns auch schwierig zu gehorchen. Wir sind nämlich dann so geprägt, dass wir sagen, ja, ich gehorche, wenn ich überzeugt bin, dass es genau das Richtige ist. Also ich gehorche dann, wenn ich mir ganz sicher bin, ja, ich will, weil es am besten für mich ist. Und in dem Moment, wo ich etwas nicht verstehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht geht es euch ja anders, dann habe ich mit Gehorsam ein Problem. Warum will er das denn von mir? Ich kann das jetzt überhaupt nicht verstehen. Also Jesus, ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht gut. Ich würde es anders sehen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die uns helfen, das optisch auch so ein bisschen mehr vor Augen zu haben, welcher Unterschied es ist. Nein, ich mache keine Werbung, es geht mir nicht darum, jetzt, dass ihr ja vom Auto auf die Bahn umsteigen sollt. Mir geht es auch nicht um die Modelle und die Farben, lasst die mal außen vor. Trotzdem die Frage an euch, was ist hier der Unterschied zwischen, und jetzt geht es mir vor allem darum, zwischen dem, der dieses Auto fährt und dem, der diese Lok fährt. Was ist der Unterschied?
Individualverkehr ist links.
Individualverkehr links, genau.
Schiene rechts.
Ich vertraue mich dem Chauffeur an.
Ja, aber gehen wir mal davon aus, du bist der Chauffeur.
Ach so. Im Zug habe ich Verantwortung für andere Menschen. Im Zug habe ich Verantwortung für andere Menschen, die da auch einsteigen.
Ja, und noch was war mit schneller? Okay, eventuell ja.
Bei dem Zug ist das vorgegeben, wo lang fahren muss. Beim Auto kann ich ja irgendwo anfahren.
Ja, genau, dieses Individuelle, ja.
Aber ich kann mich auch ausruhen im Zug und im Auto muss ich fit sein, sonst fahre ich daneben.
Okay, ja.
Man kann halt nicht abbiegen.
Also wir merken, das sind schon deutliche Unterschiede. Einen Unterschied werde ich später noch mal ein bisschen herausskizzieren. Der Kernunterschied, das ist das, was ihr sehr schnell bemerkt habt, ist eben, bei der Lok ist der Weg vorgegeben. Im Auto, wenn ich sitze, ja, da habe ich Gestaltungsmöglichkeiten. Da gibt es vielleicht einen Navi, der mir dann noch irgendwelche Tipps gibt, wo ich hinfahre oder wo ich nicht hinfahre. Manchmal ist es auch sehr, sehr dumm, was er rät. Gestern erst in eine Baustelle reingekommen, wo es nicht mehr weiter ging. Aber ist okay, passiert. Aber wenn ich da in dem Zug sitze, dann ist der Weg vorgegeben. Und noch ein Gedanke ist wichtig, den habt ihr nicht genannt. Von dem kann man normalerweise ausgehen. Ein Auto, die meisten, die besitzen das Auto oder sind sogar Eigentümer von dem Auto. Ich kenne keinen Lokführer, der Besitzer oder Eigentümer einer Lok wäre. Das heißt, die Lok ist auch nochmal etwas, wenn ich die Lok fahre, dann diene ich jemandem. Dann ist jemand, der ist mir vorgesetzt und dessen Eigentum darf ich verwenden. Ich bin also nur eine Art Fahrer, Werkzeug. Beim Auto ist es so, ja, da habe ich ein Stück auch die Kontrolle, wie ich damit umgehe, wann ich es nütze und wann ich es nicht nütze. Der Lokführer kann nicht sagen, heute habe ich Lust zum Lokfahren, also fahre ich mal. Ich setze mich rein und fahre mit dem Ding einfach los und ich werde schon merken, ob da was auf den Schienen unterwegs ist. Das geht eben so nicht. Und das hilft uns so ein bisschen zu verstehen, und da zurück zum eigentlichen Thema, so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich der Glaube bedeutet. Der Glaube bedeutet eben, machen wir mal ganz kurz zurück zur Lok. Zur Lok, ja, und dem Auto. Der Glaube bedeutet eben, dass ich eine Entscheidung treffen muss, wie ich in meinem Leben unterwegs sein will. Ob ich sage, ich möchte die Hand gerne selber am Steuer haben und entscheiden, wann und wohin und wie ich fahre, oder bin ich bereit, zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass jemand über mir steht und mir sagt, wie und wann und wohin ich zu fahren habe. Und ich habe jetzt so ein Experiment euch mitgebracht. Das ist das nächste Bild. Ich möchte mal, dass ihr in Ruhe diesen gelben Text durchlest und dann unten auf die beiden Gedanken A, die beiden Varianten A und B dazu und einfach nur mal überlegt, keiner muss sich melden, einfach nur mal überlegt, wenn ich den Text lese, wozu tendiere ich eher hin, zu A oder B? Lest es einfach mal durch. Das ist ja einer von diesen berühmten Texten Jesu, wo wir sagen, manchmal geht er schon gescheit weit. Also Jesus war nicht nur nett, sondern da waren manche Aussagen von ihm, wo man ziemlich zu schlucken hat. Und das ist ja eine Aussage. Und dann stellt sich eben so ein bisschen für jeden von uns die Frage, wenn Jesus sowas sagt, wenn wir solche Texte lesen, und da gibt es ja mehrere, die ganze Bibel hat ja immer wieder auch solche Texte, dann muss ich mir die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Gehe ich so damit um, dass für mich klar ist, wenn Jesus das sagt, dann ist doch klar, dass ich das umsetzen muss. Gar keine Frage. Es spielt doch keine Rolle, wie ich darüber denke. Oder merkst du, dass sich in deinen Gedanken da so ein Widerstand formiert? So, naja, das geht ein Stück zu weit. Also ganz so wörtlich kann man Jesus ja nicht nehmen. Und letzten Endes ist Jesus sich da überhaupt bewusst, was er sagt? Die Menschen nutzen mich doch total aus, wenn ich so lebe. Da kommt ja jeder am Schluss und will irgendwas von mir und dann habe ich nichts mehr. Ich will das jetzt gar nicht aufschlüsseln und gar nicht darüber predigen, aber wir merken, wie wir unterwegs sind. Weil, ganz klar, wenn ich die Variante A nehme und sage, okay, wenn der das will, dann mache ich das eben, dann ist es ein Bild dafür, dass ich eben mit dieser Lok unterwegs bin. Es spielt keine Rolle, wie ich persönlich Dinge sehe. Wenn der Herr es sagt, dann sagt das halt einfach. Dann dann kann ich ihn bitten und sagen, Jesus, es fällt mir schwer, das umzusetzen, bitte hilf mir dabei. Das ist natürlich alles möglich und wichtig, aber dann bin ich so unterwegs. Wenn ich die Variante B nehme, dann zeigt es eigentlich, dass ich gerne das Steuer noch selber in der Hand haben will. Dass ich sage, okay, Jesus, ist zwar ganz nett, was du sagst, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja so ein ganz, ganz kluger, cooler Satz, den man in Bezug auf Bibelstellen immer wieder verwendet. Ach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war jetzt vielleicht 3000 Jahre lang zeitgemäß, aber jetzt ist es nicht mehr. Da merken wir, auch wenn ich jetzt ein bisschen ironisch war, aber wir merken eigentlich, wie unweise das ist, zu denken, dass nur weil wir jetzt in einer anderen Lebensphase der Menschheit sind, dass wir sagen könnten, Gott hat nicht mehr den Durchblick, er hat sich getäuscht, das ist heute einfach nicht mehr wichtig. Wer bin ich denn, wenn ich so mit Gottes Wort umgehe? Ich warne sehr zur Vorsicht, diesen Satz zu verwenden, es ist nicht mehr zeitgemäß. Jesus, und das müssen wir uns auch bewusst machen, Jesus ist nicht gekommen, um nur unser Berater zu sein und zu sagen, pass mal auf, ich würde dir den Tipp geben, so oder so, aber letzten Endes musst du alles selber entscheiden. Es liegt in deiner Hand. Es ist ja dein Leben. Was ist eine Bekehrung eigentlich? Ist es nicht eine Lebensübergabe? Habe ich nicht mein Leben mit der Bekehrung in seine Hände gelegt? Ist mein Leben mit einer Bekehrung nicht eigentlich sein Leben geworden? Der alte Adam, der kann gescheit schwimmen. Das ist das Problem, dass der manchmal gar nicht im Taufwasser ertrunken ist, sondern immer wieder rauskommen will und sagen will, hey, ich bin auch noch da, ich bin auch noch da. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir doch eigentlich entschieden haben, Jesus sei mein Herr, mein Leben gehört dir. Ich möchte, dass du der bist, der mein Leben beherrscht. Ich habe noch einen zweiten Test für euch mitgebracht. Die Frage, da brauchen wir jetzt kein Bild dazu, nämlich die Frage, wie triffst du, wie treffe ich Entscheidungen? Überleg mal, wie treffen wir Entscheidungen? Kann auch im geistlichen Bereich sein. Ich merke das, wenn ich in meine Gemeinde, auch Verantwortungsgeschichte, in meine Gemeindezeit zurückdenke. Man ist sehr schnell versucht, die Entscheidungen auf den Weg zu treffen, dass man sich dann als Gemeindeleitung zusammensetzt. Wir besprechen uns über bestimmte Dinge, kommen zu einem Ergebnis und beten dann um Gottes Segen. Ist das ein Zeichen davon, dass wir von Jesus beherrscht sind? Oder ist es ein Zeichen davon, dass wir halt entscheiden, was wir für gut halten und ihn dann darum bitten, dass er es auch gut macht? Drehen wir es andersrum. Ist das vielleicht die Antwort auf die Frage, warum so viel Dienst bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, aber warum so viel Dienst bei uns in der Gemeinde in den letzten Jahren nicht wirklich fruchtbar war? Haben wir nicht zu sehr auf das gesetzt, was wir für richtig und gut gehalten haben? Und uns deswegen, sicher nicht aus böser Absicht, aber unfreiwillig ein Stück weit Gott in den Weg gestellt? Und wie wäre es gewesen, wenn wir anders vorgegangen wären? Und das ist eben der zweite Aspekt dieses Tests. Wie wäre es, wenn wir so gehandelt hätten, wie Jesus es getan hat? Und das lesen wir nämlich in Johannes 5. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Und später sagt er dann, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und Paulus fasst das im Galaterbrief in Kapitel 2, Vers 20 so prägnant zusammen, wenn er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt letzten Endes, Jesus hat seinen Jüngern es vorgemacht und gezeigt, wie wichtig die Abhängigkeit vom Vater und vom Willen des Vaters ist. Und ich habe verschiedene Bibellesekreise, die ich leiten darf, in denen ich dabei sein darf. Und wir haben in einem diese Geschichte, Begebenheit mit dem Laubhüttenfest aus Johannes 7 gelesen, wo die Jünger, beziehungsweise sind seine Brüder, sagen zu Jesus, Jesus, kommst du mit uns zum Fest? Und er sagt, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und kurze Zeit später geht er dann zum Fest. Und es zeigt so klar, wie abhängig sich Jesus von dem Vater macht und nicht von äußeren Umständen. Er geht nicht, weil die Jünger sagen oder seine Brüder in dem Fall sagen, Jesus, komm, du musst jetzt damit zum Fest. Sie nennen ihm dann richtig coole Argumente, warum das gut wäre, damit hinzugehen. Aber er sagt, nee, davon lasse ich mein Leben nicht bestimmen. Ich lasse mein Leben vom Willen des Vaters bestimmen. Und erst wenn ich vom Vater das Go habe, werde ich gehen. Und so lange bin ich bereit zu warten. Aber wenn ich das Go habe, dann muss ich auch losgehen. Und das ist das, was die Jünger von Jesus gelernt haben und was Jesus, glaube ich, jedem von uns auch lernen will. Ich habe in der letzten Predigt bei uns in der Gemeinde über den Bibelvers gepredigt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wie wichtig es ist, diese Stimme Jesu von den anderen Stimmen um uns herum auseinanderhalten zu können. Und was dazu uns helfen kann. Die Bibel gibt uns da unheimlich wertvolle Ratschläge. Aber zurück hier dazu. Jesus zeigt uns, wie wichtig diese Abhängigkeit vom Vater gerade in Bezug auf den Glauben ist. Und wie tragisch und fruchtlos es manchmal ist, wenn ich so vorwärts gehe, wie ich meine. Nichts gegen gute Planung, nichts dagegen, dass man sich gemeinsam bespricht. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott sagt, ich will, dass du einfach mal vorwärts gehst, weil ich dich dann unterwegs leiten und lenken will. Diesen Weg entdecken wir genauso im Alltag und in der Bibel. Aber es ist wichtig zu sagen, nehme ich mir überhaupt die Zeit, dass Gott mir heute sagen darf, was ich morgen tun sollte? Ist unser Tag nicht von den Umständen und den Gegebenheiten so vorgeprägt, dass Gott manchmal gar keinen Einfluss hat und wir uns tragischer, ehrlicherweise dann gar nicht wundern müssen, wenn in unserem Leben so wenig Wirken Gottes ist? Nochmal zurück zum nächsten Bild oder weiter zum nächsten Bild. Es gibt hier noch ein kleines Detail, das, wo ich euch versprochen habe, da komme ich später drauf. Vielleicht sieht jemand dieses Detail obendrauf. Genau. Ich habe ganz bewusst keine Diesellok genommen. Diese Lok braucht den Stromabnehmer. Und ohne den Stromabnehmer fährt sie kein Stückchen weiter. Wir brauchen diesen Stromabnehmer. Diese Beziehung, Hingabe, Ausrichtung auf Gott hin. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt werden wir natürlich sagen, hey, wir können so viel tun, Jesus. Ja, jeder kann viel tun. Aber Jesus sagt, nein, weißt du, es kommt darauf an, dass ich durch dein Leben gerne Dinge tun will, die eine Bedeutung für die Ewigkeit haben. Die Schätze für den Himmel sammeln. Wo wir dann, wenn du und ich im Himmel sind, also du und Jesus im Himmel sind, wo du mit Jesus drüber reden kannst und Jesus dir sagt, weißt du, das hat mich so gefreut, dass du das gemacht hast. Ich habe da Werke vorbereitet und du hast sie ergriffen. Und schau mal, was da rausgekommen ist. Wie das Leben von Menschen zum Guten hin beeinflusst wurde. Wie mein Evangelium ins Herz eines Menschen reingekommen ist. Wie Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit Hoffnung bekommen haben. Wie sie in ihrer Dunkelheit Liebe empfangen haben. Wie du Licht warst. Wie ich dich gebrauchen konnte, dieses Licht zu sein, weil du in dieser Abhängigkeit zu mir gelebt hast. Wollen wir in dieser Abhängigkeit und Hingabe zu Jesus leben und vielleicht heute ganz neu, wieder einmal, weil wir es doch schon so oft gemacht haben, sagen, Jesus, ich nehme meine Hände vom Steuer weg und ich bin bereit, ins andere Fahrzeug umzusteigen. Wenn ihr noch einen Bibeltext lesen magt, ich gehe jetzt nicht drauf ein, ich hatte den geplant, aber das könnt ihr gerne zu Hause leben, Matthäus 8, die Verse 7 bis 10. Da geht es um diesen Bericht von dem Hauptmann von diesem römischen Hauptmann, der diesen Schlüsselsatz sagt, er erklärt, wenn ich etwas sage, dann müssen es die Leute tun. Und Jesus sagt, so einen großen Glauben habe ich fast nirgends gesehen. Dieser Mann hat verstanden, wie wichtig es ist, dass wir uns vom Herrn sagen lassen, von unserer Autorität sagen lassen, links, rechts. Und wenn er sagt rechts, dass ich dann nicht diskutiere und sage, weißt du, links ist eigentlich auch viel besser. Hast du gesehen, was da links alles ist? Nein, wenn ich sage rechts, dann solltest du rechts gehen, weil es für dich und mich das Beste ist, sagt der Herr uns. Ich wünsche mir, dass für uns, dass wir nicht erst im neuen Jahr, sondern am besten ab jetzt. Und wenn du es bisher machst, möchte ich dich ermutigen, geh diesen Weg weiter. Dass du diesen Weg so um mit Jesus gehst, dass du bereit bist, diesen Stromabnehmer zu haben, um an ihn dran zu sein. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Seid immer in dieser Verbindung mit ihm, dass der Vater euch zeigen kann, was ihr tun sollt. Vielleicht auch manchmal, was ihr nicht tun sollt. Und ich wünsche mir, dass Jesus zu uns, zu jedem von uns, so wie zu diesem römischen Hauptmann, sagt, dein Glaube ist groß. Ich freue mich über diese Art der Hingabe und diese Art des Glaubens. Und wisst ihr, was so großartig ist? Jesus ist nicht der, der sagt, da ist eine Messlatte und wenn du drüber springst, bin ich zufrieden, sondern er ist der, der sagt, ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Und er wird mit euch diesen Weg gehen. Er wird euch erinnern, er wird euch helfen, er wird euch ermutigen. Er wird euch aufrichten, wenn ihr euch schwach fühlt. Wenn ihr merkt, Jesus, ich komme da an meine Grenzen. Er wird euch hochnehmen, wenn wir mal gefallen sind. Fallen im Glauben, überhaupt kein Problem. Ein Problem wird es, wenn wir nicht bereit sind, die Hand Jesu zu nehmen, die uns beim Aufstehen helfen will. Und genau das will er tun. Und ich möchte zum Abschluss jedem einen kurzen persönlichen Moment geben, wo wir, wenn Gott dich angesprochen hat und herausgefordert hat, dass du die Zeit kurz nützen kannst, um mit ihm zu reden. Amen.